Ich bin auserwählt worden. Auserwählt. Vor ein paar Wochen war ich in Niederösterreich unterwegs mit einer anderen Kirchengemeinde und die haben sich am Nachmittag beim Fußballspielen von meinen Vorträgen erholt und ich habe mitspielen dürfen. Und vielleicht kennt ihr das, diese Situation beim Fußballspielen, wenn die drei Kapitäne dastehen, die Captains, und auswählen. Und man steht da und denkt sich, ach, wann komme ich dran? Und ich bin auserwählt worden. Nicht als Letzter einmal im Leben. Es war ein herrliches Gefühl. Ich bin nicht als Ladenhüter übrig geblieben. Auserwählt. Ja, der wollte mich im Team dabei haben. Und heute lesen wir auch über so eine Auswahl. Wir lesen, wie Jesus Matthäus ausgewählt hat. Matthäus hat dieses Evangelium geschrieben, das Matthäus-Evangelium. Mit dem beschäftigen wir uns da in den Gottesdiensten, den letzten Sonntagen schon immer wieder. Und er schreibt ganz ehrlich und ganz offen über sich selbst, ganz bescheiden. Alle Autoren vom Neuen Testament, sie sind ja so ehrlich und verschweigen ihre dunkle Vergangenheit nicht. Das spricht für mich für die Zuverlässigkeit und die Wahrheit von diesem Buch. Aber da gibt es natürlich noch viele andere Gründe, die mich als Philosophen, weil ich habe Philosophie studiert, überzeugen. Ich bin überzeugt von Jesus, auch intellektuell. Ja, Matthäus beschreibt ganz ehrlich, wie er selber war und wie Jesus ihn auserwählt hat. Matthäus war ein mieser Typ. Jesus hat ihn trotzdem auserwählt, berufen. Und er hat mit vielen miesen Typen gefeiert, weil er ihr Arzt und Trainer und Freund ist. Und deswegen habe ich eine ganz einfache Botschaft für euch. Was ich heute in Matthäus 9 da sehe für uns ist, Jesus mag dich und er mag dich wieder gut machen. Jesus mag dich und er macht dich wieder gut. Das sehe ich da in diesem Text, wenn du keine Bibel dabei hast, steht es auch im Licht und Leben, da ist es dabei in unserem Sonntagsblättchen, da steht diese Geschichte, Jesus beruft Matthäus. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit mir und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Die Pharisäer waren empört. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Fragten sie seine Jünger. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist. Ich will, dass ihr barmherzig seid und eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen. Und nicht für die, die meinen, sie seien schon gut genug. Jesus beruft da den Matthäus, er feiert mit Sündern, weil er ihr Arzt ist. Und für uns bedeutet das, Jesus mag dich und er macht dich wieder gut. Aber zuerst sehen wir, dass er Matthäus dabei haben will, das fängt ja so an. Als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seiner Zollstation sitzen. Komm mit und folge mir nach. Er beruft Matthäus, er rekrutiert ihn. Er wählt ihn aus, er kommt gerade vorbei und er sieht den Matthäus und er beruft ihn. Was für ein Schock. Der Matthäus war nämlich Zolleinnehmer. Und das waren damals korrupte Verräter. Die haben Geld eingesammelt für den König Herodes Antipas, damit er das weitergeben kann nach Rom. Und so ein Typ war das. Petrus zum Beispiel, der hat im selben Ort gelebt wie der Matthäus. Der hat hart geschuftet für Frau und Kind und Schwiegermutter. Die haben wir ja schon in Kapitel 8 kennengelernt. Und dann auf dem Heimweg hat er beim Matthäus den Fischzoll abliefern müssen. Oder ein anderer von den Jüngern von Jesus, der war früher im Widerstand gegen die Römer. Und jetzt sitzt da dieser korrupte Typ. So ist es den Jüngern gegangen, wenn sie da vorbeigekommen sind. denen ist sicher das Messer im Sack aufgegangen. Die hätten am liebsten das Geld genommen, das sie dem Matthäus abliefern müssten und hätten gern vorne und hinten drauf gespuckt und dann nochmal drauf gerotzt, geschneuzt und dann ihm gegeben. Am liebsten hätten sie ihn gar nicht gesehen. Für die war der gestorben. Und den sieht Jesus. Und den beruft Jesus in sein Team. Wisst ihr, was das heißt? Jesus mag ihn dabei haben. Das heißt, Jesus mag jede Art von Mensch, jeden Menschen dabei haben. Jesus mag dich dabei haben. Weißt du das? Jesus mag dich dabei haben. Und wenn er dich ruft, was machst du dann? Ich meine, wo ich auserwählt wurde, da habe ich mich riesig gefreut und dann habe ich Fußball gespielt wie irre. Das war der Muskelkater des Jahres. Was macht der Matthäus? Wir sehen es da, wie es weitergeht bei ihm. Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Er lässt alles zurück, seinen sicheren Regierungsjob, sein gutes Einkommen, seine ganze Macht. Er geht mit Jesus mit und er verbringt Zeit mit Jesus. Er verbringt Zeit mit seinen Jüngern, mit den anderen, die Jesus nachfolgen. Er macht eine Party für seine alten Freunde, möchte herzeigen, dass er zu Jesus gehört. Er möchte, dass seine Kollegen Jesus kennenlernen können auch. Weil er schon kapiert hat, dieser Jesus mag sogar die miesesten Typen dabei haben. Weil Jesus auch Matthäus mag und weil er auch die miesesten Typen mag. Er mag sie nicht nur dabei haben, er mag sie auch. Am selben Abend, so geht es da weiter, am selben Abend lud Matthäus Jesus und seine Jünger zum Abendessen ein. Einige andere Steuereintreiber und viele stadtbekannte Sünder waren ebenfalls eingeladen. Jesus feiert mit Sündern. Das bedeutet da an der Stelle, dass das Leute waren, die einen ganz miesen Ruf gehabt haben. Und die waren wahrscheinlich auch miese Typen. Genauso korrupte und ausbeuterische Typen und verräterische Typen wie der Matthäus. Und anderes mieses Gesindel. Mehr korrupte Beamte und korrupte Politiker und anderes mieses Gesindel kommt da zusammen, die ganz offensichtlich Gott missachtet haben. Bei denen hat man das so deutlich gesehen. Und Jesus isst da mit ihnen. Das bedeutet etwas in der damaligen Zeit. Das ist nicht wie heute, wenn du ins Gasthaus gehst, da kannst du nichts dafür, wer neben dir sitzt. Aber damals hat es eine tiefe gesellschaftliche Bedeutung gehabt, zusammen zu essen. Da hat man zu dem anderen gesagt, ich vertraue dir. Ich habe Frieden mit dir. Wir sind Brüder. Ich akzeptiere dich. Das sagt Jesus da zu diesen ganzen offensichtlich miesen Typen. Er mag sie. Er verbrüdert sich mit ihnen. Und wenn er sogar diese miesen Typen mag, dann mag er auch dich. Jesus mag dich. Er mag dich nicht nur dabei haben, sondern er mag auch dich. Er mag dich. Jesus ist mit diesen miesen Typen da, mit den Sündern. Und das bedeutet, er ist ein Freund von Sündern. Und das kriegen alle mit. Da regen sich die richtig guten Leute auf. Die braven Bürger, die richtig guten Typen regen sich auf. Und das waren damals die Pharisäer. Die Pharisäer waren empört, steht da. Wie kommt euer Meister dazu, mit solchem Abschaum zu essen? Oder eben ganz wörtlich übersetzt, warum isst euer Lehrer mit den Sündern und Zöllnern? Und die Antwort, die steht dann am Ende, so geht's weiter, Jesus mag alle wieder gut machen. Das ist die Antwort. Als Jesus es hörte, antwortete er, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Und er fügte hinzu, nun geht und denkt einmal darüber nach, was mit dem Wort in der Schrift gemeint ist, ich will, dass ihr barmherzig seid, eure Opfer will ich nicht. Denn ich bin für die Sünder gekommen und nicht für die, die meinen, sie sind schon gut genug. Er mag alle wieder gut machen, das ist die Erklärung. Er ist gekommen, weil er diese miesen Typen dabei haben will, deswegen steht da, ich bin für die Sünder gekommen. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, steht da ganz wörtlich im Text. Jesus ist barmherzig. Er will die miesen Typen dabei haben. Und er hat diese Einstellung, die Gott schon hat, was Gott schon im Alten Testament gesagt hat, ich will, dass ihr barmherzig seid. Das will Gott, weil er selber so ist. Gott ist so barmherzig. Und so ist Jesus. Jesus ist Gott, er ist barmherzig. Er sieht, wie mies es den miesen Typen geht. Denen geht es ja nicht gut dabei, dass sie korrupt sind und ausbeuterisch und einsam und ausgeschlossen und ausgegrenzt. Die brauchen jemanden, der sich erbarmt. Er mag sie. Und er ist gekommen, um sie wieder gut zu machen. Die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken, steht da. Jesus ist also wie ein Arzt für die Kranken. Er therapiert sie. Er macht sie gesund von ihrer Miesheit, von ihrer Schuld und ihrer Schande. Er mag sie, aber ihre Krankheit mag er natürlich nicht. Und das sagt er da auch ganz klar, wie er das sieht. Er mag ihre Krankheit nicht. Ein guter Arzt drückt ja kein Auge zu bei Krebs. Jesus auch nicht. Er nennt es beim Namen, sie sind krank, sie sind Sünder. Es stimmt ja wirklich ganz offensichtlich was nicht zwischen ihnen und Gott. Bei ihnen sieht man das so deutlich. Aber er mag sie dabei haben und er mag sie wieder gut machen. Er holt sie in seine Freundschaft hinein. Sie sind nicht mehr ausgeschlossen, nicht mehr verachtet. Sie müssen nicht mehr korrupt und hartherzig sein. Er macht sie wieder gut. Und das mag er mit allen Menschen machen. Aber eben nicht alle checken das. Die besten Menschen damals, die haben das alles sehr kritisch gesehen. Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und Sündern? Ja, weil er sie mag und weil er sie dabei haben mag, so wie euch. Könnten wir zu den Pharisäern sagen. Liebe Pharisäer, könnten wir sagen. Liebe Pharisäer, bei euch passt nämlich auch etwas nicht. Und das sieht man an eurer Hartherzigkeit. Lest lieber nochmal nach, denkt nochmal nach, warum im Alten Testament steht, Barmherzigkeit ist wichtiger als Tieropfer. Und die Pharisäer, die könnten jetzt nachdenken und sie könnten erkennen, dass sie Gott gar nicht so nahe sind. Sie haben nicht diese weiche, weichherzige Einstellung von Gott. Gott geht es nicht darum, wer am meisten Kühe schlachtet. Es geht ihm um dieses weiche, lebendige, stabile Herz. Ein Herz voller Liebe für Gott und für andere Menschen. Auch die Pharisäer brauchen einen Doktor für ihr mieses Herz. Bei denen sieht man das nur nicht so gut. Wie bei den Zöllnern und Sündern. Die fühlen sich gesund, weil sie eh alle Vorschriften einhalten und nicht so schlecht sind wie die anderen. Fühlen sie sich gesund, aber sie sind krank, weil ihr Herz so hart ist. Jesus mag auch die Pharisäer, sonst würde er ihnen das nicht so geduldig und ausführlich erklären, finde ich. Jesus mag eben alle Menschen. Er mag die Zöllner und Sünder und er mag die Pharisäer, er mag die Miesesten und er mag die besten Menschen. Und irgendwo dazwischen drinnen sind wir, du und ich, sind auch irgendwo auf diesem Spektrum dabei. Das bedeutet für mich, er mag auch uns. Er ruft und er sieht auch dich. Er mag auch dich dabei haben. Er mag auch dich wieder gut machen. Und wenn die Bibel recht hat, dann haben wir alle das nötig. Auch wenn man das nicht bei jedem gleich so offensichtlich sieht. Wir alle sind aus Gottes Sicht Sünder. Wir sind allergisch gegen Gott. Mögen das nicht, wenn uns jemand sagt, da stimmt was nicht. Oder wenn uns jemand sagt, so und so wäre das eigentliche gute Leben. Ja, wir spucken vielleicht nicht auf Gott, aber wir behandeln ihn trotzdem manchmal wie Luft. Indirekt sagen wir zu ihm, du bist für mich gestorben. Und das kann ein braver Bürger genauso tun wie ein korrupter Politiker. Und es geht sehr gut, ohne viel Aufwand nebenbei schaffen wir das, Gott wie Luft zu behandeln. Und das ist der eigentliche Begriff, den die Bibel für Sünde verwendet. Gott verachten, missachten, ihn links liegen lassen. Wenn wir Gott missachten, dann missachten wir die Quelle des Lebens. Und das ist natürlich nicht gesund für uns. Das macht uns krank innerlich. Und das ist die Krankheit, die Jesus heilen möchte, die er bekämpft, unsere Hartherzigkeit, unsere Selbstgerechtigkeit und alle Wunden, die daraus entstehen. Wir sagen zu Gott, du bist für mich gestorben. Und das macht uns hart und kalt. Und Gott sagt zu uns, ich mag dich aber so sehr, dass ich wirklich für dich sterbe. Und das hat er gemacht, wo er ans Kreuz gegangen ist. Da nimmt er alle Schuld und alle Hartherzigkeit, alle Selbstgerechtigkeit, unsere ganze Herzkrankheit, nimmt er mit sich ans Kreuz und das bringt ihn um. Aber da stirbt der Tod gleich mit und Jesus wird wieder lebendig. Für mich ist es historisch total überzeugend. Gibt es gute Argumente dafür, dass Jesus wahrhaftig, wirklich historisch wieder auferstanden ist. Das Grab war leer. Hunderte Menschen haben ihn wochenlang unter verschiedensten Umständen lebendig erlebt. Und er hat ihr Leben verändert. Und er verändert Menschenleben bis heute, bis hierher. Bis heute ist er ein Doktor für unsere Sünde. Jesus bringt dieses eiskalte Herz in uns zum Schmelzen. Uns ist vielleicht jetzt kalt, mir ist kalt in den Fingern. Aber das ist nicht ein großes Problem. Jesus bringt das eiskalte Herz in uns zum Schmelzen mit seiner Liebe. Und er schenkt uns ein neues, weiches Herz, das lebendig ist für Gott, für die Liebe von Gott. Und wenn du zu ihm in die Therapie gehst, dann wirst du auch Zeit mit ihm verbringen. Du wirst auch Zeit mit den anderen Patienten und Patientinnen verbringen, da in der Gemeinde zum Beispiel. Und denk dran, in der Gemeinde, das sind nur solche Menschen, die in Therapie sind. Manche sind ja manchmal enttäuscht von Christen, wenn die sich nicht immer richtig verhalten, aber liebe Leute, das ist, weil wir alle so mies sind. Wir sind so mies in dieser Gemeinde, dass wir es nicht mehr vor uns selber verbergen haben können. Wir haben es zugeben müssen. Wir brauchen einen Doktor. Deswegen sind wir doch da. Wir brauchen den Herzdoktor. Und vielleicht sind wir dann auch Teil der Therapie. Wenn Jesus unser Arzt ist, vielleicht ist das Teil seiner Therapie. Vielleicht können wir aneinander so viel lernen. Vielleicht will er gerade unseren Stolz heilen. Oder unseren Perfektionismus. Oder vielleicht will er dir beibringen, wie man jemandem wirklich vergibt. Immer und immer wieder. Was macht er gerade bei dir? Was macht der Herzdoktor Jesus gerade bei dir? Möchte ich fragen, was für eine Art von Herzpatient du bist? Bist du schon in Behandlung? Wenn du zu Jesus in die Therapie gehst, dann tut er was. Sonst nicht. Ich meine, das ist so wie, ich bin schon gespannt, wann das da auf mich drauf fällt. Aber das ist voll gut befestigt hinten. Keine Angst, außerdem ist das nicht so schwer. Also, was für eine Art von Herzpatient bist du? Versuchst du mit aller Gewalt stehen zu bleiben oder hat es dich schon umgehaut und hast du eingesehen, du brauchst Hilfe? So ein Schild kann nicht von selber wieder aufstehen. Da braucht es jemanden, der was macht, gell? Sonst wird es nicht stabil. Ja, jetzt hast du gerade einen Termin mit dem Arzt Jesus. Was sagst du? Wenn du sagst, bei mir passt alles, dann sagt dir der Doktor immer, der Nächste bitte. Jesus macht mit dir nur etwas, wenn du zu ihm sagst, ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Wenn du zugibst, dass er der Arzt ist für deine Sünde, für dein hartes Herz, dann macht er dein Herz weicher, lebendiger und stabiler, weil er dich mag. Und dann feiert er mit dir und dann trainiert er dich. Also was für eine Art Herzpatient bist du? Jetzt gerade hast du einen Termin mit Jesus, deinem Arzt. Überleg dir, was du zu ihm sagst. Sag zu ihm, ja, ich brauche dringend deine Medizin. In mir selbst bin ich sündiger, schlechter, mieser, als ich gedacht habe. Aber in Jesus bin ich geliebter, als ich es mir jemals hätte träumen lassen. Und ich brauche dich. Ich brauche dein Leben und ich brauche deine Vergebung. Was für eine Art Herzpatient bist du? Was sagst du jetzt zu ihm? Wenn du ja sagst, wenn du das jetzt sagen kannst, ich brauche diesen Jesus, dann bist du zum Essen eingeladen mit ihm. Dann feiert er jetzt mit dir. Ich meine nicht die Händeln da hinten, das wird herrlich und da ist jeder und jede von uns eingeladen. Aber, sondern ich meine jetzt das Abendmahl, das wir gemeinsam feiern. Das Abendmahl ist keine magische Medizin, die dich gesund macht, sondern das hat eine tiefe Bedeutung. Essen hat eine tiefe Bedeutung. Und diese tiefe geistliche Bedeutung, die das Abendmahl hat, ist, dass du sagst, ja, ich brauche diesen Jesus. Ja, ich brauche seine Vergebung. Ja, ich brauche das, sein Leben in mir. Ich brauche den Herzdoktor. Du drückst damit aus, dass er dich in sein Team gerufen hat und dass er dein Doktor ist. Wenn du Traubensaft nimmst und ein Stück Brot isst, dann sagst du, ich brauche dringend Gottes Medizin. In mir selbst bin ich sündiger, als ich es wahrhaben will. Aber wegen Jesus bin ich geliebter, als ich es mir jemals hätte träumen lassen. Sein Leben macht mich lebendig. Sein Tod am Kreuz, wo sein Blut geflossen ist, bringt mir Vergebung. Wenn du das sagst, dann nimm ein Stück Brot und nimm einen Schluck Traubensaft. Wenn du das nicht sagen kannst oder willst, dann gib es einfach weiter. Das ist gar kein Problem. Aber denk danach zu dir. Sagt Jesus, ich mag dich dabei haben. Denk drüber nach, lerne ihn besser kennen, komm zu dem Vortrag am Donnerstag oder wenn du diesen Kurs besuchen willst, Christsein entdecken, da lernen wir Jesus im Markus-Evangelium kennen. Schau dir an, wer der wirklich ist, wenn du das noch nicht sagen kannst. Aber wenn du das glaubst, dann bist du eingeladen, Brot und Traubensaft zu nehmen. Jesus ist da. Er ist bei seinen Patienten und er ist unser Arzt, unser Freund. Warum ist euer Lehrer mit den Zöllnern und mit den Sündern? Ja, weil er uns so mag, weil er uns dabei haben mag und weil er uns gut machen mag. Und das feiern wir jetzt miteinander, wenn wir Brot und Wein nehmen im Abendmahl. Ich lese euch vor, was Jesus gesagt hat bei dieser Gelegenheit. Während sie aßen, nahm Jesus Brot und segnete und brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wird. Zur Vergebung der Sünden. Herr Jesus, wir danken dir für dieses Brot, das uns daran erinnert, dass eine tiefe geistliche Bedeutung hat. Keine magische oder sonst irgendeine, aber eine tiefe geistliche Bedeutung, weil es uns daran erinnert, dass dein Körper am Kreuz zerbrochen worden ist und weil es uns daran erinnert, dass wir aus dir leben. Du gibst uns das Leben und wir brauchen dich. Danke für dieses Brot. Herr Jesus, wir danken dir auch für diesen Traubensaft, so rot wie Blut. Es erinnert uns daran, dass du wirklich dein Leben hergegeben hast und dein Blut geflossen ist am Kreuz. Und wir sagen dir Danke dafür, dass unsere Sünden vergeben werden, wegen dir. Nicht wegen uns, weil wir so toll sind, sondern wegen dir. Und wir brauchen dich. Wir brauchen dich und wir feiern dich. Wir danken dir dafür. Herr, warum isst du mit uns Zöllnern und Sündern? Und Pharisäern, weil du uns so magst, weil du uns dabei haben magst und weil du uns wieder gut machen magst. Danke dafür.